Wer heute von der Gesellschaft als gut und vorbildhaft anerkannt wird, bekommt unter Umständen dafür eine Auszeichnung, vielleicht ein Verdienstkreuz oder nach dem Tod sogar ein Denkmal oder ein Straßenschild. Was aber sind die Voraussetzungen, um auf diese Weise geehrt zu werden? Und wem wird die Ehrung auch wieder entzogen, weil heute nicht mehr als vorbildlich gilt, wer vor 150 Jahren auf den Sockel kam? Über die Ehrung im öffentlichen Raum wird oft heftig gestritten. So auch im Neuköllner Park Hasenheide. Dort steht ein Ehrenmal von Friedrich Ludwig Jahn, auch bekannt als Turnvater Jahn. Der Pädagoge, bekannt für seinen Chauvinismus und Antisemitismus, hatte 1811 hier den ersten Turnplatz Deutschlands eingerichtet. Soll er da auf dem Sockel bleiben? In Berlin-Neukölln fordern viele: weg mit Jahn. Diese Anwohnerin allerdings hängt am Turnvater.
Also ich finde das nicht gut, dass sie jetzt den Jahn wieder vom Sockel holen wollen, den Volkssportler. Finde ich nicht gut. Also der hat Bestand. Obwohl er vielleicht mit seinen Meinungen nicht immer konform gegangen ist. Aber was jetzt so läuft, dass sie jetzt unbedingt eine Frau da drauf haben wollen, finde ich nicht in Ordnung. Und ich finde, also den Hindenburg, den können sie wegnehmen. Das mag ich gar nicht. Und Kaiser Wilhelm oder was weiß ich, die können auch weg.
Wer soll weg und wer soll rauf auf den Sockel? Oder sind Ehrungen dieser Art sowieso out? Philipp Barenberg hat sich mit der Geschichte und Gegenwart von Personendenkmälern befasst.
Ein Umgang zu finden, auch mit Denkmälern, die wir heute als problematisch sehen, halte ich da, wo es gelingt, für wirklich eine wichtige gesellschaftliche Leistung.
Heike Overmann, Leiterin des Forschungsbereichs für Denkmalpflege und Bauen im Bestand an der TU Wien. Sie beschäftigt sich mit einer heiß diskutierten Frage: Wie gehen wir eigentlich mit Personendenkmälern um? Denn was früher oft einfach bewundert wurde, wird heute kritisch hinterfragt. Gerade im 19. Jahrhundert entstanden viele der heute umstrittenen Denkmäler.
Das Jahrhundert, was wir in der Denkmalpflege auch als die Erfindung der Vergangenheit bezeichnen, die Frage nach der Geschichtlichkeit, die sichtbar wird im städtischen Raum.
Ein breites Geschichtsbewusstsein sollte durch die Personendenkmäler in der Gesellschaft verankert werden. Ein Bewusstsein für Nationalität, Herrschaft und Macht. Wieso stellte man Menschen auf den Sockel, die für Gewalt und Unterdrückung standen?
Die Auseinandersetzung mit Gewalt war nicht die Auseinandersetzung, die wir heute dazu führen. Und die Ambivalenzen, die diese Menschen, die heute noch auf dem Sockel stehen, und viele sind ja auch vom Sockel gehoben worden, diese Ambivalenzen hat man damals nicht in den Blick nehmen wollen, nicht in den Blick genommen, sondern es ging darum, die großen, ja auch heroischen Geschichten zu erzählen.
So manches Denkmal ist in den letzten Jahrzehnten vom Sockel gestürzt worden. Bilder von Generälen oder Kolonialherren, von Nationalsozialisten und Kommunisten. Bilderstürme gab es in politischen und gesellschaftlichen Umbruchzeiten immer wieder. So Paul Nolte, Professor für Neuere Geschichte an der FU Berlin.
Das war ja auch schon vor 500 Jahren in der Reformation so, als die Kirchen gereinigt worden sind von radikalen Protestanten, die mit diesen Bildern überhaupt nichts mehr anfangen wollten. Heute sagen wir auch, da sind Kunstschätze verloren gegangen. Also es bleibt auch in langer historischer Perspektive dann ein ambivalentes Erbe, das manchmal da dran hängt.
Wie also umgehen mit diesem Erbe aus Metall und Stein? Die Meinungen in Berlin gehen auseinander.
Ich finde Personenkult insgesamt schwierig. Die Glorifizierung einzelner Personen, anstatt im Endeffekt die Bevölkerung zu betrachten, habe ich generell ein Problem mit.
Gut, also den Hitler würde ich nur nicht hinstellen. Also, es war geschichtlich wichtig, aber eben, was wir am liebsten streichen würden, den Teil der Geschichte.
Ich finde grundsätzlich ein kreativer Umgang mit diesen Denkmälern wäre eigentlich das Schönste, dass man die praktisch ja umkonzipiert. Ein anderes Konzept, also nicht so tun, als hätten die eigentlich nie da gestanden, weil die haben da gestanden, so ist es halt. Dass man aber kreativ damit umgeht, um darauf hinzuweisen, dass diese Geschichte einfach nun anders gelesen wird, als sie damals war.
Im geteilten Deutschland ging die DDR ihren eigenen Weg im Umgang mit der Geschichte. Alte monarchische Denkmäler wurden abgerissen und durch sozialistische Darstellungen ersetzt.
Dann war es eine Sensation, als Honecker das Reiterstandbild Friedrichs des Großen wieder unter den Linden aufstellen ließ in den 80er Jahren, weil Honecker und die DDR dann sagten, das gehört auch zu unserem Erbe und dazu müssen wir uns auch bekennen, ist auch Teil der Geschichte, also sozusagen unter sozialistischen Vorzeichen ähnliche Diskussionen, wie wir sie heute führen.
Nach dem Fall der Mauer sind dann viele dieser Denkmäler wieder gestürzt worden. So auch das Lenin-Denkmal in Berlin-Friedrichshain. Er galt als Ikone der Arbeiterbewegung, der aber die parlamentarische Demokratie verachtete.
Gerade dafür ist die DDR-Erinnerung ja ein sehr gutes Beispiel, in denen auch das, was gut und böse ist an einer Person, von den einen so und von den anderen so gesehen wird. Ernst Thälmann ist das wichtigste Beispiel dafür in der Erinnerung der DDR. In kleinen Gemeinden Brandenburgs oder wo auch immer gibt es selbstverständlich noch eine Ernst-Thälmann-Straße, obwohl das ein schlimmer Stalinist gewesen ist, der mit unserem politischen System überhaupt nichts anfangen konnte, der zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen hat. Aber er war eben auch ein Antifaschist, ein Widerstandskämpfer, ein Verfolgter des Nationalsozialismus. Und hier haben wir eine Person, in der Gut und Böse, diese beiden Hälften, Seiten in einer Person so stark zusammenfallen, dass sich daran die Erinnerung immer noch scheidet. Das sieht man ja auch nicht nur an Straßennamen, sondern eben auch am Ernst-Thälmann-Denkmal in dem Park in Prenzlauer Berg, das eigentlich nur noch deshalb jetzt auch als eine figürliche Darstellung da sein kann, weil es immer wieder verfremdet wird.
Die Zeit der Personendenkmäler scheint in Deutschland der Vergangenheit anzugehören. Der Historiker Paul Nolte sieht den Grund dafür ganz klar in der deutschen Geschichte.
Und es ist weniger eine Ursache der Teilung, es führt auf den Nationalsozialismus zurück. Der Nationalsozialismus und die deutschen Verbrechen im Nationalsozialismus, der Holocaust, das ist die entscheidende Zäsur oder der entscheidende Faktor für unsere Heldenskepsis.
Das sagt der Historiker Paul Nolte. Philipp Barenberg hat ihn getroffen. Die Zeit der Personendenkmäler mag zumindest im Moment vorbei sein. Die Ehrung von herausragenden Persönlichkeiten auf Straßenschildern ist aber nach wie vor beliebt. Aber wer kommt aufs Schild und welche Kriterien gelten da? Darüber gibt es immer wieder heftige Diskussionen. Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat es im Laufe der Jahrzehnte etliche Straßenumbenennungen gegeben. Zur Prüfung und Beratung neuer Vorschläge für Straßenschilder gibt es die bezirkliche Gedenktafelkommission. Sie ist im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum am Cottbusser Tor angedockt. Dort habe ich mich mit der Museumsleiterin Nathalie Bayer und mit der Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann getroffen. Zunächst habe ich Frau Herrmann gefragt, wer ihr noch auf einem Straßenschild fehlt.
Wir haben in unserem Bezirksparlament schon den Beschluss, den Blücherplatz in Eva-Mamlock-Platz umzubenennen. Und das würde ich auch gerne noch als Bezirksbürgermeisterin machen.
Wer ist Eva Mamlock?
Eva Mamlock war eine Jüdin, die zu Nazi-Zeiten gelebt hat. Sie war eine alleinerziehende Mutter und sie ist bereits als Jugendliche damals direkt am Halleschen Tor auf das damalige Hertie-Gebäude geklettert und hat Nieder mit Hitler geschrieben und ist dann auch, war dann im Widerstand, hatte eine eigene kleine Gruppe. Und das sind so die Geschichten, die über die Jahre vergessen worden sind, die wir hier im Museum wieder mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, mit Historikerinnen aufgearbeitet haben. Und dann eben auch der Wunsch und das Bekenntnis unseres Bezirksparlaments nach Eva Mamlock sollte es einen Platz geben.
Gibt es andere Beispiele, wo Sie sagen, das ist uns in den letzten Jahren doch dann ganz gut gelungen oder hinter dieser Straßenumbenennung stehe ich wirklich? Weil es ist ja einiges passiert in den letzten Jahren.
Ehrlich gesagt finde ich, dass alle Beispiele sehr positiv waren. Also zuletzt hatten wir letztes Jahr die Kohlfurter Straße in die Regina-Jona-Straße umbenannt. Zu allen Straßenumbenennungsprozessen gab es immer einen Prozess. Also wir haben Informationsveranstaltungen gemacht. Es sind viele Menschen aus dem Bezirk, aber auch darüber hinaus gekommen und haben sich beteiligt, zum Beispiel bei Audre Lorde, an der Suche nach, welche Straße soll es denn werden, und haben auch abgestimmt. Es gab einfach ein klares Meinungsbild auch immer. Es gab auch Kritik, immer. Aber auch Kritik, die konstruktiv war, die wir auch, also wir konnten zum Teil auch immer wieder in einen Dialog gehen. Und ich finde, das ist das Wichtigste in allen Straßenumbenennungsdebatten, dass es also ein Dialog, eine Auseinandersetzung und auch einen Streit gibt, der aber in irgendetwas führt, sodass wir miteinander im Gespräch bleiben. Und ich finde das wichtig. Ich will mich lieber streiten, als dass alle das Gleiche denken. Ich finde es gut.
Audre Lorde, vielleicht, Frau Herrmann, können Sie noch kurz sagen, wer war Audre Lorde?
Audre Lorde ist eine ganz tolle, schwarze Aktivistin, aber auch Wissenschaftlerin gewesen, war hier sehr aktiv in Kreuzberg und von daher freuen wir uns, dass wir jetzt auch eine Audre-Lorde-Straße haben. Und der Prozess war schon wirklich auch, ist immer ein wesentlicher Bestandteil, weil ich glaube, am Ende geht es auch darüber, dass wir die Geschichten der Personen erzählen, dass wir uns darüber austauschen und dass wir das auch weitertragen. Und deshalb ist es auch ein ganz wichtiger Bestandteil, eben auch eine Debatte zu haben und nicht nur ein Schild aufzuhängen.
In dem Falle gab es Kritik am Vorgehen, weil nur ein Teil der Manteuffelstraße in Audre-Lorde-Straße umbenannt wurde und deswegen eine große Verwirrung um die Hausnummern entstand und organisatorisch war es nicht so ganz glatt gelaufen, sage ich mal. Noch zu Regina Jonas, weltweit die erste Frau, die zur Rabbinerin ordiniert wurde. Die ist gerade jetzt geehrt worden in Kreuzberg mit dem Straßennamen statt der Kohlfurter Straße. Wie funktioniert das eigentlich? Sie haben es gerade angedeutet, es gibt immer eine breite Diskussion. Aber ist es auch möglich, dass Bürgerinnen und Bürger Vorschläge machen und dann an das Bezirksamt herantreten? Oder wie muss man sich den Prozess vorstellen?
Also wir haben auch jetzt gerade zum Beispiel die alevitische Gemeinde hier in Kreuzberg. Die hat den Wunsch nach einer stärkeren Sichtbarkeit und dass eine Grünfläche benannt wird. Und das war jetzt beispielsweise Thema bei uns im Bezirksparlament im entsprechenden Kulturausschuss. Es ist aber auch häufig so, dass es auch politische Debatten sind oder eben auch Wünsche, die aus der Nachbarschaft, aus Gemeinden, aus der Zivilgesellschaft an uns herangetragen werden. Und wir haben eine Gedenktafelkommission, da sitzen verschiedene Expertinnen mit in der Kommission, da wird das beraten. Und dann ist das aber eine Beschlussempfehlung oder ein Beschluss, den am Ende unser Bezirksparlament trifft, unsere Bezirksverordnetenversammlung. Und auf dieser Grundlage entscheidet dann das Bezirksamt, eine Straße zu B oder um zu benennen.
Frau Bayer, welche Kriterien, die Sie eben angesprochen haben, auf bezirklicher oder Senatsebene gibt es denn für die Ehrung auf einer Gedenktafel oder einem Straßenschild?
Also für die Ehrung auf Gedenktafeln gibt es gar nicht so viele Regelungen für die Straßennamen. Da gibt es eine klare Ausführungsvorschrift vom Land Berlin. Aber wir haben im Bezirk, wir haben einen Beschluss auch zu Straßennamen. Eigentlich zunächst sollten alle neuen Straßennamen und Umbenennungen nach Frauen benannt werden, bis Parität herrscht. Wir haben unsere Ausnahmefälle in begründeten Fällen, zum Beispiel Rio-Reiser-Platz war ja ein Ausnahmefall, weil es nämlich auch einen Beschluss gibt für mehr Sichtbarkeit für queere Menschen, also LGBTQI+, wenn es um das Gedenken mit Gedenkzeichen, also Gedenktafeln, Gedenkstelen und so weiter geht. Da haben wir in unserem Bezirk vor ein paar Jahren ein Arbeitspapier erstellt, Gedenken Neudenken für ein diversitätsorientiertes Gedenken. Also wir haben einfach mal angefangen, uns zu zählen und haben dann doch eine sehr große Asymmetrie festgestellt zugunsten von Männern. Ich sage jetzt auch in Anführungsstrichen weiße Männer, also die etablierten Männer, die Helden der Geschichte oder die, die als Helden gefeiert werden können. Und nur ein einziges Gedenkzeichen für eine Person mit sogenanntem Migrationshintergrund. Wir haben 2021 eben in unserem Bezirk auch einen Diskussionsprozess mit unserer Gedenktafelkommission, auch im Kulturausschuss, dadurch auch mit initiiert und bringen immer wieder Vorschläge jetzt rein, um proaktiv Schritt für Schritt diese Asymmetrie, dieses Ungleichgewicht ein bisschen entgegenzuwirken.
Gibt es denn Reaktionen eigentlich aus der Bevölkerung, auch manchmal Kritik, die vielleicht auch sagen, na, das ist mir zu links-grün und tendenziell oder so etwas?
Also es gibt immer wieder natürlich Debatten, auch im politischen Raum aus der Bevölkerung, nehme ich zum Beispiel sehr viel jetzt in Sachen Audre-Lorde-Straße, weil das ja jetzt auch eine sehr präsente Umbenennung war, gab es sehr viel positives Feedback zum Namen und auch, fand ich sehr erstaunlich, durch diese große öffentliche Debatte auch ganz viel wirklich, ich freue mich jetzt in einer Audre-Lorde-Straße wohnen zu können, aber das ganze Chaos um die Umbenennung, mit der Teilumbenennung, mit dem Nummerierungschaos, das ist bei uns nicht gut gelaufen. Daraus haben wir gelernt, da haben wir mich auch entschuldigt bei den Anwohnenden. Aber das ist natürlich etwas, was häufig im in der Debatte um Straßenumbenennungen von Nachbarinnen und Nachbarn kommt, ist dieses Thema, was ist da, hängt da alles mit dran, wenn so eine Straße umbenannt wird, Adressänderungen und so weiter. Und das ist häufig die Kritik, die von Anwohnenden kommt.
Frau Bayer, es gibt ja auch durchaus umstrittene Figuren, wo sich der Blick je nach geschichtlichem Zusammenhang und Hintergrund auch wieder ändert. Ne? Da gibt es zum Beispiel den Bersarinplatz.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Der Bersarinplatz ist ja nach dem damaligen sowjetischen Stadtkommandanten in Berlin, Nikolai Bersarin, benannt worden im damaligen Ostteil der Stadt. Kurz nach der Wende, als es auch darum ging, das kommunistische Erbe, sozialistisch-kommunistische Erbe der SED aus dem Straßenraum sozusagen auch wieder zu eliminieren, geriet auch der Bersarinplatz ins Visier. Und es gab eine starke Fraktion, vor allem des Landes, also damals CDU-geführte Landesregierung, dass der Bersarinplatz weg soll. Dann gab es sehr große Proteste, auch aus der Zivilgesellschaft. Ich nehme an, auch aus sämtlicher parteilichen Couleurs auch den Widerspruch, um zu sagen, Bersarin war auch über die DDR-Geschichte hinaus eine wichtige Figur für den Wiederaufbau Berlins, ganz Berlins, dass es überhaupt gelungen ist, nach 1945 eine Stadt wieder aufzubauen, sodass dann relativ bald, Anfang der 90er Jahre, dieser Plan wieder fallen gelassen wurde. Es wurde auch kurzzeitig sogar sein Ehrenbürgerstatus in Frage gestellt. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube sogar, dass ganz kurz ihm auch diese Ehrenbürgerschaft, dieser Titel entzogen wurde, aber dann auch wieder rückgegeben wurde, weil man dann doch eingesehen hat, auch die Landesregierung, dass Nikolai Bersarin sehr wichtig für unsere Stadt war. Und daher haben wir heute immer noch den Bersarinplatz. Ich finde es richtig, also ich finde es auch richtig, Teile der Geschichte kann man nicht ausmerzen sozusagen. Ich finde es auch schade, dass damals die Lenin-Statue sehr schnell gefallen ist, die Denkmäler damals direkt nach der Wende, vor allem in Ostberlin wurden sehr schnell Denkmäler, Gedenkzeichen, Straßennamen eliminiert. Und da gab es zu wenig Auseinandersetzung mit den Menschen, mit der gesamten Stadt. Hätte da nochmal so ein anderer Diskurs und eine Debatte stattfinden müssen. Und das wurde damals leider versäumt. Dafür haben wir heute die ganzen Debatten. Und sie sind manchmal schmerzhaft, aber sie sind wichtig.
Was bewirken eigentlich solche Straßenumbenennungen? Hat das eine Auswirkung auf die Bevölkerung?
Auf jeden Fall. Mich persönlich erreichen immer wieder auch Stimmen bei Veranstaltungen, die sich bedanken, richtig, positive Reaktionen. Und das sind Identifikationsfiguren. Und dass man nicht einfach sagen kann, naja, so heißt nun mal die Straße, so hieß sie schon immer und dann lassen wir es auch so, auch wenn es nach heutigen Erkenntnissen ein Verbrecher ist sozusagen, sondern wir müssen diese Auseinandersetzung führen und wir können auch neue Zeichen setzen und auch politische Zeichen für die Demokratie, für Gerechtigkeit zu setzen. Und das können Straßennamen.
Vielleicht sind Straßennamen als erstes auch zur Orientierung da. Aber nichtsdestotrotz macht das ja was mit jemandem, ja, also so. Und ich merke das immer wieder, auch wenn das nur diese kleinen Schildchen sind, die da drüber stehen, die informieren darüber oder dass Anwohnende sich interessieren, was ist das denn für ein Ereignis oder was ist das denn für eine Person oder warum heißt denn die Straße eigentlich so, wie sie heißt, in der ich lebe und wohne. Und deshalb sind Straßen etwas, was eine hohe Identifikation ausmacht. Und deshalb halte ich das schon für kulturpolitisch bedeutsam und wichtig, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wem und was räumen wir Platz im öffentlichen Gedenken ein und an wen wird aus welchen Gründen auch nicht erinnert. Und da ist einfach sehr, sehr offenkundig. Wir sind ein sehr vielfältiger Bezirk, von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen geprägt worden. Auch unsere Geschichte von sehr, sehr vielen, sehr, sehr starken Frauen, von queeren Persönlichkeiten, von Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind. Und all diese Perspektiven fehlen in unserer Erinnerungskultur. Und das ist einfach auch eine verkürzte Darstellung unserer Geschichte und auch der Menschen, die hier gewirkt haben. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir deutlich machen, ja, es ist unser Anspruch, dass wir auch bei den Straßennamen deutlich machen, wie vielfältig unser Bezirk ist.
Die Bürgermeisterin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann. Ich habe mit ihr und mit der Leiterin des Friedrichshain-Kreuzberg-Museums, Nathalie Bayer, über die Vergabe von Straßennamen und ihre Wirkung gesprochen. Über Gut und Böse sprechen wir heute am Karfreitag im RBB 24 Inforadio und in dieser halben Stunde speziell über die Auszeichnung und Ehrung von Menschen, die Gutes und Vorbildhaftes getan haben. Die höchste Auszeichnung, die die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an nichtjüdische Menschen vergibt, ist der Titel Gerechte unter den Völkern. Diese Ehrung bekommen nichtjüdische Personen, die während des Nationalsozialismus ihr eigenes Leben dafür eingesetzt haben, um jüdische Menschen vor der Vernichtung zu retten. Gut 28.000 Menschen sind mit diesem Ehrentitel ausgezeichnet worden. Einer von ihnen ist Witold Lisowski. Den heute 93-jährigen Polen verbindet ein ganz besonderes Verhältnis zu dem Mit-40er Eyal Tagar aus Israel. Denn der Jüngere verdankt dem Älteren gewissermaßen sein Leben. Lisowski versteckte im Herbst 1943 in der Nähe des besetzten Warschau seinen jüdischen Freund Dudek, Eyals Großvater, und rettete ihm so das Leben. Miron Tenenberg hat Witold Lisowski und Eyal Tagar in Berlin getroffen.
Sometimes new things come to light,
sagt Eyal Tagar, Nachfahr des geretteten Josef Inventage, genannt Dudek. Manchmal kämen neue Dinge ans Licht. Den Namen Witold Lisowski, genannt Witek, habe er oft von seinem Großvater gehört.
Since I can remember, my grandfather who survived.
Seit er sich erinnern könne, erzählt Tagar, habe sein Großvater, der die NS-Verfolgung überlebt habe, allen Enkelkindern immer wieder von den Erlebnissen dieser Zeit erzählt. Und dabei sei stets der Name seines Freundes Witek gefallen. Der Mit-40er Eyal Tagar sitzt dem 93-jährigen Witek gegenüber. Er blickt zu dem alten Mann hinüber, der in seinem akkuraten Dreiteiler den Blick erwidert. Als er jung war, habe er nicht allzu viel über diese Zeit gewusst. Erst als er älter geworden sei, habe er verstanden, welche entscheidende Rolle dieser Freund für das Überleben seines Großvaters und für dessen ganze Geschichte spielte.
Me seeing and being around Witold is so powerful for me.
Für ihn sei jedes Treffen mit Witold Lisowski unglaublich kraftvoll, sagt Eyal Tagar und spricht Witold dann direkt an.
You know, when I hugged you for the first time, I could smell my grandfather.
Als ich dich zum ersten Mal umarmt habe, konnte ich meinen Großvater riechen. Beide lächeln sich an. Als polnischer General hat Witold Lisowski eine beachtliche Karriere hinter sich. Vielleicht ist das der Grund seiner klaren und geradlinigen Art. Er spricht auch im hohen Alter kraftvoll und bestimmt, blickt sein Gegenüber im Gespräch verbindlich und direkt an. Er habe keinen Moment gezögert, als er in den Kriegsjahren seinen jüdischen Freund, abgemagert und entkräftet, vor seiner Haustür in der Nähe Warschaus gefunden habe. Was er nicht sagt, auf Unterstützung von Juden hatte die deutsche Besatzung damals die Todesstrafe verhängt. Doch die Freundschaft zwischen Witek und seinem Freund Dudek hat den Krieg und sogar die Generation überwunden, wie Witold Lisowski sagt. Ich habe das Gefühl, dass der Geist zurückgekehrt ist. Der Geist, der in den Herzen seines Großvaters, seiner Großmutter, seiner Familie und seiner Vorfahren war. Für seinen Einsatz wurde Witold Lisowski später von Yad Vashem in Jerusalem mit dem Titel Gerechter unter den Völkern geehrt. Die Verbindung zwischen Lisowski und dem nachgeborenen Tagar macht deutlich, dass Zivilcourage nicht nur Leben rettet, sondern auch Generationen miteinander verknüpft. Denn mittlerweile hat sich die Freundschaft zwischen Witold Lisowski und dem Großvater Josef Inventage alias Dudek auch auf die jüngeren Familienmitglieder übertragen. Über Dudeks Tod 1997 hinaus.
And we took this relationship further.
Für ihn habe sich diese Beziehung weiter vertieft, sagt Eyal Tagar. Er sei in Warschau gewesen und auch Witold ist bereits vor ein paar Jahren zu Besuch nach Israel gekommen. Eyal Tagar tippt auf seinem Handy und zeigt unzählige Fotos im gemeinsamen Familienchat.
And we're in contact and update each other about our lives, about current events, and we maintain this friendship.
Sie würden sich gegenseitig über ihr Leben und über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden halten und so würden sie diese Freundschaft einfach weiterpflegen.
Die Geschichte von Witek und Dudek und seinem Enkel Eyal. Miron Tenenberg hat sie erzählt. Mehr Geschichten über Retter und Retterinnen finden Sie im Buch Stronger Than Fear, das von der Claims Conference auf Englisch und Deutsch herausgegeben wurde. Auch zu finden unter claimscon.de.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.